wenn es keine Zukunftshoffnung gäbe. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die lügenhafte, illusionäre Parole der heutigen Menschen. Und sie werden einmal ins Gericht kommen und Rechenschaft abgeben müssen vor dem Gott, der sie geschaffen hat. Ob sie an ihn glauben oder nicht, ob sie an ein jenseitiges Leben glauben oder nicht, es ist Realität. Und deshalb ist dieser Spruch auch so verderblich, den die Menschen anführen. Und nun warnt der Apostel die Korinther. Sie sollten nicht mit solchen Irrlehrern Umgang haben. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Der Satan versucht, in einem allgemeinen Klima der lehrmäßigen Toleranz falsche Lehre und echte Lehre zusammenzumischen. Dass alles miteinander schön vermischt ist. Und das ist das Klima, in dem der Sauerteig der falschen Lehre sich ausbreiten kann. Und das sagt der Apostel hier. Schlechter Umgang. Wenn du dich mit Leuten abgibst, die Irrlehren vertreten, dann wirst du selber beeinflusst und es verdirbt dein Leben. Es bringt es auf Abwege. Und wir sollen uns nicht betrügen und irreführen lassen. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen die apostolische Lehre, die Wahrheit der Bibel unverfälscht und lauter und rein festhalten. Da geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist nichts Zweitrangiges, was man auf dem Altar einer menschlich verstandenen Toleranz opfern könnte. Er sagt noch einmal ganz klar, ihr sündigt, wenn ihr mit diesen Leuten zusammen seid und ihre Lehren annehmt. Werdet doch mal nüchtern, wacht auf aus euren Träumen, ihr seid in Gefahr. Hier geht es um echte verderbliche Lehren, denen ihr Glauben schenkt zum Teil oder für die ihr tolerant und offen seid. Das solltet ihr nicht tun. Etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das heißt, sie wissen gar nicht, wer der wahre Gott ist. Sie sind auch nicht gerettet. Das sagt er von diesen falschen Lehrern, die sich da eingeschlichen hatten. Ja? Aber es ist schlimm, wenn dann solche, die eigentlich den Herrn erkannt haben, diese Irrlehren dulden und nichts dazu sagen und diese Dinge passiv zulassen zumindest. Ja? Der Apostel Paulus fordert hier auf, dass man sich ganz klar von solchen falschen Lehren trennt. Und das denke ich auch heute in der heutigen Zeit so wichtig, dass wir sehen, die wahre Gemeinde Jesu Christi kann nur aufgebaut werden auf der Grundlage, die die Apostel und Propheten im Neuen Testament gelegt haben. Die wahre Gemeinde Jesu Christi fällt oder steht mit dem Festhalten an der gesunden Lehre der Apostel, an dem wahren Evangelium. Wenn wir da zulassen, dass falsche Dinge sich hineinmischen und toleriert werden, dann sind wir mitverantwortlich für Verderbnis und Niedergang der Gemeinde. Ja, also eine Aufforderung wirklich, und das lese ich vielleicht zum Abschluss noch einmal, Judas 3, was uns da gesagt ist im Worte Gottes über den Glauben. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn, Jesus Christus, verleugnen. Und zum Abschluss noch die Ermutigung aus dem Judasbrief, aus dem Schluss, Vers 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wenn wir festhalten an dem Herrn Jesus, dem auferstandenen, verherrlichten Herrn, wenn wir uns an ihn halten, dann werden wir auch bewahrt vor diesen verderblichen Lehren. Dann werden wir die Freude erleben, dass er uns leitet und stärkt auf unserem Glaubensweg bis hin zu dem Ziel der Herrlichkeit. Und wir werden dann diese Hoffnung erfahren und erleben, dass wir nämlich mit einem verwandelten, verherrlichten Leib bei dem Herrn sind alle Zeit. Möchte der Herr uns das als Ansporn zu einer treuen Christusnachfolge ins Herz schreiben. Amen. Ihr lieben Geschwister, lasst uns miteinander in der Betrachtung des ersten Korintherbriefes einen Schritt weitergehen. Wir haben ja das 14. Kapitel in zwei Verkündigungen miteinander behandelt und auch das 15. können wir nicht in einem durchgehen. Es ist ein sehr ausführliches, das längste Kapitel des 1. Korintherbriefes mit einem ganz umfassenden und tiefen Aussage. Der Apostel Paulus beschäftigt sich hier mit der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, mit den Grundlagen der Lehre des Evangeliums, und möge der Herr schenken, dass wir auch von diesen Lehraussagen, von den Aussagen des Apostels Paulus Gewinn für unser geistliches Leben ziehen können. Ich möchte am Anfang einmal den ersten Abschnitt dieses Kapitels mit uns lesen. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach ist er dem Jakobus hierauf, danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Erst einmal soweit. Der Apostel Paulus beschäftigt sich mit dem Thema der Auferstehung aus einem ganz bestimmten Grund. Wir sehen, dass in der Gemeinde in Korinth falsche Lehren aufgekommen waren in Bezug auf die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und wir sehen hier in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel, wie verderblich und böse Irrlehren sind. Heute wird manchmal ein Klima der Toleranz vertreten und man meint, na ja, wenn es ein bisschen eine andere Auffassung über Christus gibt, andere Lehren, das ist nicht so schlimm. Jeder hat seine eigene Erkenntnis. Jeder muss es eben so sehen, wie er das meint. Aber das ist völlig falsch. Die Bibel zeigt uns ganz deutlich und gerade auch die Lehre des Apostels Paulus, dass es auf die biblische Wahrheit, so wie die Apostel sie uns verkündigt haben, ganz entscheidend ankommt. Und wenn wir da in wesentlichen Punkten abweichen, dann gehen die Menschen verloren in Ewigkeit, wegen dieser Irrlehre. Deswegen sagt auch der Apostel Petrus von verderbenbringenden Irrlehren und Sekten, die von falschen Lehrern in die Gemeinde hineingeführt werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sehen an diesem Abschnitt, wie wichtig, wie lebenswichtig gesunde Lehre und ein Festhalten an der apostolischen Verkündigung ist. Und alles, was sich christlich nennt und fromm und nett aussieht, aber von dieser Apostellehre und dem biblischen Evangelium abweicht, das ist verflucht. Galater 1. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt und sei es ein Engel vom Himmel, der sei verflucht. Das ist also eine ganz ernste Sache. Der Zorn Gottes ruht auf solchen Irrlehren. Warum? Weil sie die Person Jesu Christi, das Wesen des biblischen Heilsweges angreifen, verdrehen und verleugnen. Und so handeln wie die Pharisäer, denen der Herr Jesus sinngemäß vorgeworfen hat, dass sie selber nicht ins Himmelreich hineingegangen sind und dass sie die Schlüssel dazu den anderen noch weggenommen haben und ihnen wehren, in das Reich der Himmel einzutreten. Also hier geht es um ganz, ganz ernste und wesentliche Dinge. Und auch hier sehen wir wie immer wieder, dass die biblische Lehre entfaltet wird von dem Apostel Paulus in der Auseinandersetzung mit Irrtümern und Irrlehren, wie sie in den Gemeinden aufgekommen sind. Der Apostel hat diese Dinge entschlossen bekämpft. Er hatte das Evangelium in Korinth verkündigt. Er war ja derjenige, durch den diese Gemeinde zustande kam. Das waren Menschen, die vorher Juden waren oder Heiden, zum Teil wirklich im Sündensumpf des Heidentums gesteckt haben. Und er hat ihnen die Rettungsbotschaft von dem Herrn Jesus verkündigt. Und er erinnert sie daran, was er da verkündigt hat. Und das ist auch für uns wertvoll zu sehen, was ist denn der Kern des biblischen Evangeliums. Evangelium, wir erinnern uns daran, heißt ja Heilsbotschaft. Die gute Botschaft von der Errettung. Und diese gute Botschaft, sie dreht sich um eine Person, nämlich um den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde, der sich geopfert hat am Kreuz, der auferweckt wurde aus den Toten. Und das hält der Apostel den Korinthern vor Augen. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Also die Mehrzahl der Gemeinde, so können wir das auch sehen, ist in diesem Evangelium festgestanden. Sie haben das überzeugt vertreten, aber da gab es auch andere und offensichtlich haben die doch auch manche verwirrt, die eben gesagt haben, es gibt gar keine Auferstehung. Und deshalb betont der Apostel Paulus hier noch einmal, durch dieses Evangelium werdet ihr auch gerettet. Und zwar, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Also hier geht es nochmal um ganz entscheidende Dinge. Wir müssen das Evangelium festhalten, das uns von den Aposteln verkündigt wurde, das im Neuen Testament steht. Heute bietet der Satan alle möglichen falschen Evangelien an. Und es wird immer mehr. Es werden immer unübersichtlichere Dinge und sie sehen zum Teil ganz verführerisch aus. Da gibt es zum Beispiel das falsche Evangelium eines Robert Schuller, eines amerikanischen Wohlstandspredigers, der auch im Fernsehen oft zu hören ist. Und der sagt, Christus hat nie einen Menschen Sünder genannt. Der Mensch ist gar kein Sünder. Das große Problem des Menschen ist, dass ihm der Selbstwert fehlt. Und die Rettung des Menschen ist, dass er einen gesunden Selbstwert hat und sieht, wie toll er eigentlich ist. Und wenn wir ein bisschen was von der Bibel verstehen, dann sehen wir, das ist ein total verfälschtes Evangelium. Das kommt natürlich dem Sünder entgegen, dass er sich gar nicht als Sünder erkennen muss, dass er sich nicht demütigen muss, dass er keine Buße tun muss, sich nicht bekehren muss, sondern dass er eigentlich nur erkennen muss, dass er selber Gott ist und dass er eigentlich schon vollkommen ist und dass alles andere Illusion ist. So ungefähr laufen manche Versionen des falschen Evangeliums heute. Es kommt den Menschen entgegen, aber es führt direkt in die Hölle. Dieses Evangelium rettet niemand. Und das sind solche Prediger, die heute Botschaften bringen, die die Menschen verwirren und in den Irrtum führen, die sie letztlich subtil von dem echten Herrn Jesus Christus wegführen. Denn es gibt in der heutigen Zeit viele, die einen anderen Jesus verkündigen. Und das war auch bei diesen Leuten der Fall. Sie haben einen falschen Jesus verkündigt, einen Jesus, der nie auferstanden ist. Und hier zeigt der Apostel Paulus, hier geht es um Leben oder Tod. Hier geht es darum, dass diejenigen, die das apostolische Evangelium festhalten, dadurch auch gewiss errettet werden. Aber die, die Irrlehren über den Herrn Jesus und das Evangelium folgen, sie gehen verloren. Und es muss uns auch heute, diesem Zeitalter der benebelnden Toleranz, deutlich sein. Nicht, dass wir Böses wünschen. Menschen wie den Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus Christus war ein Engelwesen, er war gar nicht Gott, er hat gar nicht einen Sühnetod erlitten. Heute sagt man, ja, das sind vielleicht doch auch Christen oder die Neuapostolischen oder diese ganzen Sekten. Aber das ist einfach nicht wahr. Früher hat man noch gewusst, die vertreten eine verderbenbringende Lehre, deswegen müssen wir uns fernhalten. Heute wird im allgemeinen Klima der Toleranz gesagt, ach, was man über Christus so im Einzelnen glaubt, ist doch nicht so wichtig. Hauptsache irgendein Jesus. Und das ist ein großer Irrtum. Also das Heil ist gebunden an das biblische, an das apostolische Evangelium, nicht an irgendwelche falschen Heilsbotschaften, die davon abweichen. Und deswegen sagt der Apostel, ihr werdet dadurch gerettet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Und das ist die Verantwortung des Menschen. Von Gott her gesehen sind alle wahren Kinder Gottes errettet und haben Heil in Christus. Aber der Mensch hat eine Verantwortung. Die Bibel sagt auch ganz klar, wenn jemand bekennt, Christ zu sein und lebt sorglos in Sünde und tut nicht Buße, er geht verloren. Sein Glaube ist nicht echt. Das zeigt sich an dem Leben, das er führt. Und genauso sagt die Bibel, wenn jemand abweicht und abfällt von Christus und von dem Evangelium, das die Apostel verkündigt haben, geht er verloren. Nur zeigt sich daran, dass er nie wirklich gläubig war. Ja, aber es ist ganz klar, du kannst nicht ein anderes Evangelium annehmen und meinen, du seist trotzdem gerettet. Das ist ein großer Irrtum. Deswegen dieses Wenn, das steht hier nicht umsonst. Und es erinnert uns daran, dass wir für den Glauben kämpfen müssen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Judas 3. Wenn wir etwas anderes zulassen, das wird ja im Judasbrief gezeigt, was da so alles eindringen will, an Verderben bringenden Dingen, dann bringt das Verderbnis für Menschen, die eben diesem Irrglauben anhängen und die deshalb verloren gehen. Also deswegen ist es wichtig, dass wir die apostolische Wahrheit verteidigen, verkündigen und auch abgrenzen gegen die falschen Lehren. Das gilt gerade heute ganz besonders, weil dort heute besonders viele falsche Lehren kursieren. Also diese Leute, die diesem falschen Jesus und dieser falschen Botschaft glauben, die würden vergeblich glauben. Die würden nicht errettet durch ihren Glauben, wenn sie an einen Jesus glauben, der nicht auferweckt wurde. Die Auferstehung, das werden wir noch sehen, gehört zum Kernbereich des biblischen Evangeliums. Da gibt es nichts darüber zu diskutieren, ob die stattgefunden hat oder nicht. Ja, wir lesen weiter. Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Paulus zeigt hier ganz klar noch einmal, ich habe diese Botschaft, die ich verkündige, nicht erfunden. Das ist nicht meine Gedanken. So wie auch der Apostel Petrus in 2. Petrus 1 sagt, keine Weissagung der Schrift ist durch menschlichen Willen entstanden, sondern sie haben etwas empfangen, was sie dann weitergegeben haben, die Apostel. Sie haben von Gott diese Botschaft empfangen und sie haben sie nur unverändert so weitergereicht, überliefert, weitergegeben, wie sie von Gott empfangen worden sind. Und das ganz Entscheidende ist die Person unseres Herrn Jesus Christus. Dass Christus, dass der Messias für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Auch das wird heute vielfach bestritten. Erstens wird bestritten, dass er gestorben sei. Wir haben immer wieder New Age Irrlehrer, die sagen, Christus war ein Engelgestalt, ein Geistwesen und er hatte nur einen Scheinleib und ist gar nicht wirklich gestorben, sondern ein anderer ist an seiner Stelle am Kreuz gestorben. Sagen übrigens auch die Moslems. Ja? Irrlehre. Ein Christus, der für uns nicht gestorben ist, kann auch niemanden versöhnen mit Gott und niemanden erretten. Ja? Wir haben das heute Morgen wieder uns erinnert, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn Christus den Tod nicht real geschmeckt hätte, wäre seine Erlösung nicht wirksam gewesen. Genauso wird heute bestritten, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist eine ganz üble Irrlehre, wie sie in der Emerging Church, aber auch in der liberalen Kirche verbreitet wird, wo ganz offen diskutiert wird, ja, aber es war doch gar nie ein Sühnetod notwendig. Gott ist so tolerant und barmherzig. Er hat den Sündern auch ohne diese Sühnung vergeben. Und das ist eine falsche Lehre, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ja. Auch hier haben wir ein falsches Evangelium, eine brutale Lästerung Gottes und des Herrn Jesus vor uns. Und alles das wird heute im christlichen Rahmen schön achtbar gehandelt. Man liest dann auch zum Beispiel in evangelikalen Schriften wie Idea Spectrum, so ein Bischof aus der Landeskirche erzählt hat, dass ein Sühnetod nie nötig war und dass man auch nicht glauben muss, dass Jesus Christus ein Sühnopfer gebracht hat. Und niemand schreit auf, niemand sagt etwas, das gehört mit zum Toleranzspektrum der heutigen Zeit, dass solche Lehren auch akzeptabel sind. Und da müssen wir sagen, nein, das ist eine verderbliche Lehre, die bringt Menschen in die Hölle. Wer dieses Evangelium der modernen liberalen Pfarrer und Theologen glaubt, der kommt gewiss nicht in den Himmel. Das ist eine ernste Sache. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist nicht nur als Märtyrer gestorben, als ein edler Mensch, der für seine Sache gelitten hat, so wird es heute dargestellt, ja, zusammen mit Martin Luther King und Nelson Mandela und wie auch immer wird es dann da verglichen. Und das ist lästerlich, das ist völlig verdreht. Sondern Christus starb stellvertretend für unsere Sünden, nach den Schriften. Das heißt, so wie die Bibel es schon vom Alten Testament her vorhergesagt hat, so hat es sich erfüllt. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Hier geht es also um den leiblichen Tod, deswegen ist auch das Begräbnis wichtig. Da war ein Leichnam, ein menschlicher Leib, aus dem das Leben gewichen war, der gesehen wurde, der begraben wurde, zu Grabe getragen wurde vor vielen Zeugen, vor einigen Zeugen. Und das war wichtig. Übrigens, nach den Schriften, wir wollen uns vielleicht gerade noch mal Jesaja 53 anschauen. Es gibt noch andere Schriften im Alten Testament, wo diese Dinge vorhergesagt sind. Aber dort haben wir das alles gebündelt, was der Apostel Paulus hier beschreibt. Ich lese einfach mal ab Vers 5 in Jesaja 53, um diese Prophetie noch einmal zu zeigen, die der Herr Jesus mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung erfüllt hat. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also auch hier dieser Sühnopfercharakter wird ganz klar betont. Er starb für unsere Sünden, nicht für irgendwelche eigenen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und dann heißt es in Vers 8, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Hier haben wir diese ganzen grundlegenden Heilstatsachen des Evangeliums bezeugt. Über 600 Jahre, bevor es stattgefunden hat. Erstens, der Messias wird leiden und sterben, und zwar nicht um seiner eigenen Schuld willen, sondern um unserer Schuld willen. Zweitens, er wird begraben werden, und zwar im Grab eines Reichen. Ja? Nicht irgendwo in einem Massengrab, wie die Verbrecher, die am Kreuz hingerichtet wurden, sonst, sondern im Grab eines Reichen. Und dann drittens, er wird weiterleben, nachdem er real gestorben ist. Das steht hier ganz klar. Er wird seine Tage verlängern, nachdem er aus dem Land der Lebendigen weggerissen worden war. Eine Vorhersage seiner Auferstehung. Also hier nach den Schriften. Das heißt, es hat sich alles so zugetragen, wie die Propheten von alters her es von dem Messias auch bezeugt haben. Deswegen ist es auch wichtig. Es hat sich wortwörtlich so erfüllt. Und dann werden weitere Zeugen aufgezählt. Die Schriften, das bedeutet, das Zeugnis der alttestamentlichen Propheten spricht für die Wahrheit und Realität dieses Geschehens. Und dann eben auch die neutestamentlichen Zeugen. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Also hier werden die Zeugen genannt, die auch zum Beispiel die Juden unter den Korinthern vielleicht sogar selber noch ein Stück kennen konnten, beziehungsweise von ihnen wissen konnten. Zeugen, die noch lebten, Zeugen, die befragbar waren, Zeugen, die vor allen Dingen auch eben durch ihren eigenen Mut und durch ihre Bereitschaft auch für diesen auferstandenen Herrn zu leiden und zu sterben, ganz deutlich gemacht haben. Wenn der Herr gekreuzigt und gestorben worden wäre, er gestorben wäre und nicht auferweckt worden wäre, dann hätte das ja die ganzen Anhänger und Zeugen entmutigen müssen und sie wären genauso zerstreut und elend geblieben, wie sie kurz nach der Kreuzigung auch waren. Aber diese Tatsache der Auferstehung, dass der Herr ihnen erschienen war, hat ihnen einen Mut gegeben, wie wir es eben auch in der Apostelgeschichte sehen. Sie sind Zeugen, die mit ihrem Leben, mit ihrem Wandel und mit ihren Lippen diese wunderbare Botschaft bezeugen konnten. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann kommt der Apostel auf sich selbst zu sprechen. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, da ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Der einzige Zeuge, der den Herrn sozusagen nach seiner Himmelfahrt gesehen hat, und zwar leiblich gesehen hat, also nicht irgendeine Vision, sondern Erscheinung, heißt, er kam, der Herr ist ihm in leiblicher Gestalt erschienen, das war der Apostel Paulus. Er war sozusagen ein Nachzügler in Bezug auf den Aposteldienst. Die anderen hatten den Herrn schon vor ihm erkannt und vor ihm als Auferstandenen gesehen. Auf der anderen Seite war er auch letztlich einer, der vorausging, nämlich der Erste, der den Herrn gesehen hat in leiblicher Gestalt, in der Verherrlichung, so wie wir alle ihn einmal sehen werden, wenn wir entrückt sind und bei ihm sind. Dann werden wir den Herrn in der Herrlichkeit sehen, als einen Menschen mit einem menschlichen Leib, wohlgemerkt, nicht als Geist, sondern als einen verherrlichten Menschen, der einen menschlichen Leib hatte, seinen menschlichen Leib mit den Wundmalen noch, aber verklärt und verherrlicht und verwandelt durch die Herrlichkeit Gottes. So werden wir dann auch sein. Und der Apostel Paulus durfte diesen verherrlichten Herrn sehen, und seine Botschaft war auch die Botschaft des verherrlichten Herrn Jesus Christus. Er nennt sich selber den geringsten der Apostel. In einer Weise hatte er einen größeren Aposteldienst als die anderen, was die Offenbarung der Wahrheit von der Gemeinde anging. Aber er ist demütig. Er sieht diese eine Seite, die auch ganz wichtig war. Er hat im Grund die Gemeinde verfolgt und war es nicht wert. Es war sicher auch ein Stachel, den der Herr ihm gesetzt hat, damit er sich nicht überhebt. Und auf der anderen Seite hat er mehr gearbeitet, überströmender gearbeitet als alle anderen. Aber er gibt Gott die Ehre. Es war die Gnade Gottes. Er hat die Gnade Gottes in ganz besonders tiefer Weise erfahren. Und es hat bewirkt, dass er brennend war, dass er wirklich eifrig war, dass er bereit war, seine ganze Zeit, seine ganze Kraft für den Herrn einzusetzen. Und so konnte er viel Frucht wirken. Wir können uns auch immer fragen, was bewirkt die Gnade Gottes in unserem Leben? Spornt sie uns an, eifrig zu sein, fleißig unsere ganze Kraft und Zeit, so wie es möglich ist, für den Herrn einzusetzen? Wir müssen, die allermeisten von uns arbeiten im täglichen Arbeitsleben. Paulus hat übrigens auch gearbeitet, ja, auch ganz normal sein Geld verdient mit seiner Händearbeit. Das ist ganz klar. Aber was ist mit der anderen Zeit? Wie verwenden wir sie? Setzen wir sie brennend ein für den Herrn? Arbeiten wir für den Herrn Jesus aus Freude, weil die Gnade Gottes uns vor Augen ist? Dazu spornt uns das Vorbild des Apostels Paulus an. Nun fasst er das zusammen in Vers 11, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, nämlich die Apostel, und so habt ihr geglaubt. Also das ist die rettende Botschaft und der rettende Glaube. Und jetzt geht es um diese Irrlehrer. Nun setzt sich der Apostel Paulus mit diesen falschen Lehren auseinander, die da vertreten wurden, die übrigens letztlich die Lehren auch der Sadduzäer sind. Es könnte also sein, dass das über diese jüdische Sekte und Irrströmung in die Gemeinde hineingekommen ist. Die Juden, die da bekehrt waren und gläubig waren, die waren ja fast alle entweder früher Anhänger der Sadduzäer oder der Pharisäer. Das waren ja diese beiden rivalisierenden Schulen unter den Juden damals. Und es kann sein, dass das auch daher kam, vielleicht aber auch von den heidnischen Philosophien, die ebenfalls eine leibliche Auferstehung nicht für möglich hielten. Wir erinnern uns dran, wie die athenischen Philosophen reagiert haben, als der Apostel Paulus ihnen von der Auferstehung sagte. Da waren sie so geschockt, dann haben sie gesagt, ja, wir wollen dich ein anderes Mal drüber hören. Ja, das konnten sie überhaupt nicht verarbeiten und verdauen. Also diese Lehre war den Juden und den Heiden zum Teil fremd, aber er verteidigt diese Lehre jetzt gegen diese falschen Argumente. Und er zeigt auf, was wäre, wenn diese falsche Lehre, die da in Korinth von einigen vertreten wurde, wenn die wirklich wahr wäre. Vers 12, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Noch einmal, die apostolische Lehre ist der Maßstab, an dem wir auch unser eigenes Denken, unser Glaubensbekenntnis ausrichten sollten. Ja? Und wenn da etwas abweicht und wir merken, da lehrt jemand gegen die Lehre der Apostel, da lebt jemand gegen die Lehre der Apostel, dann müssen wir da wachsam sein und auch zurechtweisen und auch dieser Sache nachgehen. Wir können das nicht einfach stehen lassen. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also es ist wichtig, dass wir manchmal einfach uns überlegen, was bedeutet eine bestimmte falsche Lehre, die da in Umlauf gebracht wird. Der Apostel Paulus setzt ja eine ganz große Betonung darauf, dass die Auferstehung Jesu Christi ganz, ganz entscheidend ist. Wir übersehen das manchmal vielleicht auch ein bisschen. Natürlich ist der Kreuzestod Jesu Christi auch eine zentrale und ganz entscheidende Heilsereignis, aber er ist immer verbunden mit der Auferstehung. Das gehört zusammen, das können wir nicht trennen. Und ich möchte dazu vielleicht einfach mal lesen, was der Apostel Petrus in der Predigt zu Pfingsten über die Auferstehung des Herrn Jesus gesagt hat. Da werden wir einiges sehen von der Bedeutung dieses Ereignisses und auch die biblischen Argumente, die damit verbunden sind. Apostelgeschichte 2, ab Vers 23. Da spricht der Apostel Petrus von Jesus, dem Nazarener, dem Messias. Und er sagt, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Also David konnte nicht von sich selbst reden, dass sein Fleisch nicht die Verwesung sah. Es hat sie gesehen, eindeutig. Das Grab ist immer noch da. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig, ja, da er nun ein Prophet war, Vers 30, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das war also die Botschaft des Apostels Petrus zu Pfingsten. Und wir sehen, dass hier die Auferstehung des Herrn eine zentrale Rolle in dieser Botschaft, dieser Evangeliumsbotschaft gespielt hat. Es wird auch bewiesen, es wird gezeigt von der Schrift her. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns jetzt nochmal bewusst machen, warum ist die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus so wichtig für das Evangelium? Ja, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der als Geist zur Rechten Gottes war in der himmlischen Herrlichkeit, er musste Mensch werden, wahrer Mensch. Er musste einen Leib annehmen, Hebräerbrief, einen Leib hast du mir bereitet, einen menschlichen Leib. Warum? Wenn er der Stellvertreter sein sollte, es wird ja auch gesprochen von dem Goel im Alten Testament, dem Löser, er musste ein Verwandter sein. Nur ein Verwandter konnte für die Schuld eines anderen Lösegeld bezahlen und sie lösen. So wurde also der Sohn Gottes Mensch, um sich eins zu machen mit den Menschen, damit er ihre Schuld tragen konnte. Als Geist, Gott ist Geist, konnte er nicht sterben. Ist ja klar, sein Geist ist ewig unsterblich. Also ein Sühnopfer war nur möglich, wenn der Herr Jesus einen realen menschlichen Leib hatte. Auf der anderen Seite durfte es kein normaler menschlicher Leib sein. Denn sonst hätte er von Adam her die Sünde, die Erbsünde gehabt und wäre kein makelloses Lamm gewesen. Deswegen diese Balance. Wir finden es so zentral in dieser wesentlichen Aussage 1. Timotheus 3, 16. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis in dieser Sache. So wichtig, dass wir das festhalten. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jesus Christus war wahrer Gott von Ewigkeit, aber er wurde echter Mensch, aber ohne Sünde. Er hatte einen sündlosen, vollkommenen und doch sterblichen menschlichen Leib. Das war notwendig, sonst hätte er sein Opfer nicht bringen können. Und deswegen ist es so entscheidend. Wir haben im ersten Johannesbrief diesen Punkt, dass die Irrlehrer der Gnosis geleugnet haben, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass er realer Mensch wurde. Ich habe das vorher schon erwähnt. New Age Leute sagen das auch. Christus war ein Geistwesen. Er hat nie ein Leib angenommen, hat nie real den Tod am Kreuz erlitten. Das ist ein falsches Evangelium, das rettet niemand. Ja, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Er wurde realer Mensch und war dennoch Gott von Ewigkeit. Er war heilig und tadellos und dennoch Mensch. Das ist dieses Wunderwerk Gottes, das notwendig war zu unserer Erlösung. Und wenn wir einen Teil davon rausschneiden und leugnen, fällt alles in sich zusammen. Es ist kein rettendes Evangelium. Also die einen sagen, Jesus Christus war nur Mensch. Übrigens leider auch viele, die sich messianische Juden nennen, sie leugnen die Gottheit Christi. Das ist Verderben bringen. Ja? Wenn Jesus Christus nur Mensch war, dann war er Sünder und dann ist er für seine eigenen Sünden gestorben und konnte nicht für unsere Sünden sterben. Umgekehrt, wenn Jesus Christus nicht Mensch war, sondern nur ein Engelwesen, dann konnte er auch nicht für unsere Sünden sterben. Dann konnte auch die biblische Erlösung nicht stattfinden. Es musste beides da sein. Und nun geht es weiter. Christus hat an diesem realen Leib unsere Sünden getragen auf dem Holz. 1. Petrus 2, wir haben es heute Morgen schon miteinander betrachtet. Auch so eine ganz zentrale Aussage. Ich lese es nochmal. Vers 24, 1. Petrus 2. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Und dieser Leib musste sterben. Er wurde durchbohrt. Blut und Wasser kam heraus. Ein ganz realer, natürlicher Tod hat stattgefunden. Und dann eine ganz reale, natürliche, ein ganz reales, natürliches Begräbnis. So, und jetzt geht es aber um was ganz Entscheidendes. Der Leib Christi konnte die Verwesung nicht sehen. Warum? Auch wieder heute Morgen schon behandelt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum gibt es denn Verwesung? Warum sterben unsere Leiber? Warum zerfällt alles? Wir haben es in der Bibelstunde betrachtet. 1. Mose 3. Aus Staub bist du genommen, zu Staub musst du wieder werden. Was ist das? Das ist die Frucht der Sünde. Der Leib Adams war unsterblich ursprünglich. War nicht vorgesehen, dass er stirbt. Der Tod und die Verwesung kamen durch die Sünde. Und nun hat der Herr Jesus aber keine einzige Sünde getan an seinem Leib. Sein Leib war rein, makellos, heilig. Gott ist gerecht. Er konnte den Herrn Jesus gar nicht der Verwesung preisgeben. Das ging nicht. Denn er hatte ja keine Sünde. Er hatte keine Sünde an sich, er hatte keine Sünde begangen. Und deswegen musste Gott ihn sozusagen um seiner Gerechtigkeit willen aus den Toten auferwecken. Mit diesem Leib. Wohlgemerkt. Mit genau diesem Leib, an dem er auch unsere Sünden getragen hat. Und das war auch der Beweis, dass er selber keine Sünde an sich hatte, diese Auferweckung. Der Tod konnte ihn nicht halten, er durfte und konnte die Verwesung nicht sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Herr leiblich auferstanden ist. Wisst ihr, noch einmal, heute gibt es Hunderttausende von Menschen in den Landeskirchen, in den liberalen Landeskirchen, auch in der katholischen Kirche, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Die Pfarrer, 90% der kirchlichen Pfarrer predigen im Grund und sagen, es gibt keine Auferstehung. Christus ist nicht auferstanden und wir werden auch nur in symbolischer Weise irgendwie auferstehen. Ja? Und das ist ein falsches Evangelium, das die Menschen in die Hölle bringt. Ganz klar gesagt, zuallererst die Pfarrer, die es verkündigen. Es muss uns klar sein, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich. Und der Glaube dieser Leute ist vergeblich. Aber es gibt heute eine Vermischung, das muss man auch mal sagen. Wenn zum Beispiel bei Pro Christ im Kuratorium von Pro Christ der Bischof Fischer aus Baden drin sitzt als leitender Verantwortlicher für die Pro Christ Evangelisation und er sagt öffentlich, für ihn ist es egal, ob das Grab voll oder leer war. Er glaubt nicht an die Auferstehung Jesu Christi, mit anderen Worten. Ja, dann ist es eine Vermischung, wo das falsche Evangelium mittendrin ist. Und zum Beispiel auch wieder bei Pro Christ hat ein anderer Bischof öffentlich im Interview sagen können im Beiprogramm, ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Botschaft von der Auferstehung verkündigt wird. Und das war auch ein liberaler Bischof von Bremen und der hat damit nur gemeint, das Kerygma, den Mythos der Gemeinde. Ja, und glaubt gar nicht an eine reale Auferstehung. Aber Leute, die sich Evangelikale nennen und die sagen, wir glauben noch ans echte Evangelium, haben ihn hofiert und haben das als was völlig Tolerierbares und Normales hingestellt. Versteht ihr? Wir müssen sagen, das ist eine todbringende Botschaft. Wir können das nicht dulden, dass dieses falsche Evangelium eines nicht auferstandenen Jesus Christus vermischt wird mit dem echten Evangelium von der Auferstehung. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Hier gibt es einen Kampf zwischen wahr und falsch. Wenn diese Botschaft wahr wäre, dann gäbe es keine Errettung. Und die, die so etwas glauben an einen Christus ohne reale Auferstehung, gehen verloren für immer. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir nämlich diese Auferweckung, dieses Siegel Gottes auf das Werk des Herrn Jesus leugnen, dann leugnen wir das ganze Evangelium. Gott musste sozusagen Christus auferwecken zu seiner Rechtfertigung, um öffentlich zu bezeugen, dass dieser sein geliebter Sohn nie selber eine Sünde getan hatte. Er hatte den Tod persönlich nicht verdient. Er hat ihn um unsertwillen erlitten. Und deshalb, nachdem diese Sühnung geschehen war, musste er mit seinem Leib wieder auferweckt werden zum Leben. Also die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf das Werk des Herrn Jesus. Ohne dieses Siegel ist dieses Werk nicht vollkommen und deswegen ist auch die Botschaft, die dieses Siegel leugnet, ein falsches Evangelium. Ja? Also ganz wichtig, dass wir verstehen, warum der Herr Jesus leiblich auferweckt werden musste. Nun geht es weiter in der Lehre des Apostels Paulus. Vers 17 lese ich nochmal, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Paulus greift es nachher nochmal auf, das ist ganz klar. Wenn wir keine Jenseitshoffnung hätten, keine Ewigkeitshoffnung, dass es nach diesem Tod noch weitergeht, dann wären wir töricht, wenn wir hier die Sünde meiden würden. Wenn wir hier mancherlei zeitliche Genüsse der Sünde lieber uns versagen, weil wir wissen, es gibt einen gerechten Gott, der nach diesem Leben jeden Menschen einmal zur Rechenschaft ziehen wird und Gericht übt. Deswegen tun wir Buße. Und lassen von der Sünde. Wenn wirklich nach diesem Leben alles aus wäre, dann könnte der Mensch tatsächlich leben, wie er wollte. Das ist ja die Botschaft des modernen, gottlosen Menschen. Nach dem Tod ist alles aus, also gucke ich, dass ich vorher noch alles für mein Leben zusammenkriege, was ich irgendwie zusammenkriegen kann. Und das Wesen der christlichen Botschaft ist, dass wir wissen, wir sind Geschöpfe des lebendigen Gottes. Wir sind von ihm, haben wir unser Leben, unseren Leib bekommen und wir werden auf jeden Fall nach dem leiblichen Tod Gericht erfahren. Wir werden zur Rechenschaft gezogen werden über unser Leben. Und wenn wir nicht diese Gnade und Vergebung des Herrn Jesus annehmen, dann muss der Heilige Gott uns schuldig sprechen. Das ist der Kern der biblischen Evangeliumsbotschaft von dem ewigen Gericht oder dem ewigen Heil. Jedenfalls geht es nach diesem Leben weiter. Und diese falschen Lehren haben die Leute dazu gebracht zu sagen, ey, wenn es nach dem Tod sowieso alles aus ist, dann brauche ich doch mir nicht solche Mühe machen, dann brauche ich doch nicht verzichten, muss ich doch nicht heilig leben und die Sünde meiden. Warum denn? Und das macht der Apostel hier deutlich. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Weil wir eine Ewigkeitshoffnung haben, weil wir wissen, dass die Leiden, die ein Christ in dieser Zeit hat, einmal ausgeglichen werden, mehr als ausgeglichen werden durch die künftige Herrlichkeit, die durch die Auferstehung Jesu Christi für uns erschlossen wurde. Deshalb sind wir nicht die elendesten unter allen Menschen, sondern die glücklichsten. Wir können uns auch fragen, merkt man das? Leben wir auch so, dass wir nicht die elendesten unter allen Menschen sind, sondern die glücklichsten eigentlich? Dass die Freude des Heils uns auch abspürbar ist und wir uns auch nicht niederdrücken lassen von allen möglichen zeitlichen Problemen, wo doch unsere Hoffnung und unsere Freude eine ewige ist, die gar nicht beeinträchtigt wird von unseren zeitlichen Schwierigkeiten. Ja, kann man auch mal drüber nachdenken. Ja, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist eine ganz kostbare Wahrheit, die hier ausgesprochen wird. Der Herr Jesus ist uns vorangegangen. Er ist der Erstling aller Gläubigen. Die Entschlafenen, das sind nicht alle, die gestorben sind überhaupt, sondern das sind die im Glauben gestorben sind, die nur schlafen, die einmal zum ewigen Leben auferweckt werden. Das ist der spezielle Begriff für Gläubige, die heimgegangen sind, die entschlafen. Also da ist der Herr Jesus, der vorangegangen ist, der Erstling der Entschlafen. Und jetzt kommt dieser tiefe Gedanke Gottes. Ich möchte mal ganz kurz da noch auf Römer 5 zurückgehen. Durch einen Menschen kam der Tod. Adam, das haben wir jetzt gerade behandelt in der Bibelstunde, Adam ist derjenige, durch den der Tod zu der gesamten Nachkommenschaft Adams kam. Und durch einen Menschen ist nach Gottes Ratschluss auch die Errettung gekommen. Durch einen realen Menschen, durch den Gottmenschen, Jesus Christus. Und da lesen wir nochmal aus Römer 5, diesen Gedankengang in der Tiefe wird es dort ausgeführt. Es ist sehr kostbar, sollten wir Zeit nehmen, uns auch mal über diesen Abschnitt nachzudenken. Da ab Vers 12 lesen wir in Römer 5, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Also das ist vielleicht mal so verkürzt gesagt, die Lehre von Römer 5 ist, es gibt zwei Geschlechter, die jeweils ein Haupt haben. Das eine Geschlecht ist das Geschlecht der Adamiten, der Nachkommen Adams. Und dazu gehören wir alle von Natur aus. Wir sind alle Nachkommen Adams und das heißt, wir tragen die Sünde die Verderbnis, die widergöttliche Rebellion in unseren Genen, in unserem Wesen hin, bis ins Tiefste hinein. Wir sind verdorben und von Gott untauglich. Gott muss uns verwerfen, so wie wir sind. Ganz klar. Weil wir Nachkommen Adams sind. Und die Nachkommen Adams haben den Fluch über die Sünde, das Gericht, den Lohn der Sünde geerbt. Sie müssen sterben. Und zwar nicht nur den leiblichen Tod, sondern auch den ewigen Tod. Und nun hat Gott ein neues Geschlecht begründet, indem er einen vollkommenen Menschen auf die Erde brachte, nämlich Christus, der zugleich Gott und Mensch ist. Und in Christus, alle, die dem Herrn Jesus angehören, die gehören zu einem neuen Geschlecht. Nicht mehr zu dem Adamsgeschlecht, sondern zu dem Geschlecht der Erretteten und Erlösten der Kinder Gottes in Christo. Und jetzt gilt, alle, die zu Adam gehören, die erleiden den Tod und auch die Verdammnis, das Urteil des Todes über die Sünde. Aber alle, die in Christus sind, die werden durch ihr Haupt gerettet und lebendig gemacht und haben ewiges Leben. Durch ihr Haupt, durch Christus. Er ist der Erstling, er ist der Erstgeborene, der Anfänger, das Haupt dieses neuen Volkes, dieses neuen Geschlechts. Und das ist eben der Punkt. Wenn ich in Christus bin, dann hat der Tod keine Macht über mich. Ich bin genauso, habe ich Anteil an der Auferstehung Jesu Christi, wie der Herr selber eben real auferstanden ist aus dem Tod. Und genauso habe ich Anteil an dem Sieg des Herrn Jesus in der Auferstehung über Sünde, über die Welt, über das Gericht. All das, den Tod, habe ich überwunden, weil ich jetzt zu Jesus Christus gehöre und nicht mehr zu Adam. Das ist die Botschaft von Römer 5. Ich möchte einfach noch einmal Vers 17 da lesen. Aus Römer 5, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also ein Mensch musste die Rettung vollbringen und durch das zweite Oberhaupt, durch Christus, sind wir aus dem Fluch und den schlimmen Folgen der Übertretung unseres alten Oberhauptes Adam erlöst. Das ist dieser tiefe, grundlegende Gedanke. In Adam sterben alle Sünder, in Christus werden alle Kinder Gottes lebendig gemacht zum ewigen Heil. Und nun geht der Apostel auf die Ordnung ein. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Gewalt, Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird er Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also hier wird der Heilsplan Gottes in ganzer Kürze entfaltet. Zuerst wurde Christus auferweckt, unser Haupt, der, an dem unser Heil und unsere Hoffnung hängt. Und dann die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Das ist dasselbe wie 1. Thessalonicher 4. Wenn der Herr wiederkommt zur Entrückung, dann werden zuerst die Toten in Christus auferstehen und aus den Gräbern dem Herrn entgegengehen und dann die Lebenden. Das heißt, es wird eine Auferstehung der Gerechten geben, der Erretteten. Wobei dann immer noch die Frage ist, gehören da die gläubigen Juden der alten Heilszeit dazu oder nicht? Manche sehen das so, andere so. Ist jetzt nicht so wichtig. Alle, die Christus angehören, werden bei seiner Wiederkunft auferweckt und werden in einem Leib, in einem Herrlichkeitsleib vor Gott stehen. Also nicht nur die Seele, nicht nur der Geist, sondern es wird ein Leib sein, ein realer Leib, aber ein vollkommener Leib, der nicht mehr von Sünde, Krankheit und Tod geprägt ist. Das ist eine herrliche Hoffnung, etwas Wunderbares, worauf wir uns freuen dürfen. Ja, und dann wird Christus das Reich ausüben, die Königsherrschaft, das tausendjährige Reich als Messias. Und dann am Ende, wenn er wirklich alles Böse besiegt hat, dann wird er dieses Reich seinem Gott und Vater sozusagen wieder zurückgeben und sich ihm unterwerfen. Und das ist auch so kostbar. Auf der einen Seite sehen wir, Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit, er ist Gott gleich, Philipper 2. Ja, und auf der anderen Seite als der Sohn und als der Christus unterwirft er sich freiwillig dem Vater. Ja, das ist gar kein Gegensatz, so wie das der menschliche, fleischliche Sinn manchmal meint, sondern das ist dieses Geheimnis der gegenseitigen Liebe, dieses gegenseitigen sich Schenkens und sich Hingebens, in das wir nur ganz am Rande eindringen können. Auf jeden Fall wird der Sohn sichtbar dem Vater dann alle Ehre geben, damit Gott alles in allem sei in der Vollendung des Heilsratschlusses Gottes. Und nun kommen wir zum letzten Abschnitt. Da kommt Paulus nochmal zurück auf diese falschen Lehren und zeigt auch nochmal die verderblichen Folgen dieser Lehren. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Ja, also der Apostel Paulus kommt jetzt noch einmal darauf zurück. Was würde es denn bedeuten, wenn die Leute wirklich glauben würden, es gäbe nach dem Tod keine Auferstehung? Und er geht hier darauf zurück, dass da Menschen sich für die Toten taufen ließen. Das ist ein sehr schwieriger Vers, von dem es viele verschiedene Erklärungen gibt. Ich möchte mal einfach sagen, wie ich das verstehe. Ich denke, es ging darum, dass wirklich Menschen ja damals auch den Märtyrertod erlitten haben und trotzdem vielleicht sogar gerade durch das Zeugnis dieser Märtyrer haben sich neue Menschen bekehrt und haben sich öffentlich zu diesem Glauben bekannt. Wenn also eigentlich nach dem Tod alles aus ist, dann haben ja diese Märtyrer im Grund etwas Dummes getan. Ja? Die haben dieses kostbare irdische Leben, das sie noch genießen konnten, vorzeitig beendet, nur um einem Irrglauben nachzuhängen. Und die Leute, die sich dann taufen ließen auf das Zeugnis dieser verstorbenen Märtyrer hin und die an ihre Stelle traten im christlichen Zeugnis, waren Narren. Die haben eigentlich ihr Leben hier als Sünder, als Genussleute auf der Welt umsonst beendet mit der Taufe und bekannt dem Herrn Jesus nachzufolgen. Dabei gibt es gar keine Hoffnung, wenn diese falsche Lehre so wahr wäre. Also da, so denke ich, kann man das verstehen. Es waren solche, die sich sozusagen an der Stelle von verstorbenen Christen haben taufen lassen, die neu in die Gemeinde eingegangen sind. Es ist völlig falsch zu meinen, man sollte sich für verstorbene Menschen stellvertretend taufen lassen. Das haben ja mal die so Sekten wie auch die Neuapostolischen und die Mormonen ins Spiel gebracht. Das ist also natürlich eine Irrlehre, das ist hier nicht gemeint. Aber wie würden Menschen dieses Bekenntnis zu diesem Glauben, der Tod und Verfolgung bringt, auf sich nehmen durch die Taufe? Sehen wir heute noch, wenn ein Moslem oder ein Jude getauft wird, dann wird's ernst, ja? Dann wird er von der Familie verfolgt und ausgeschlossen. Vorher, solange er nur von Jesus Christus spricht, dann versucht man, ihn noch ein bisschen abzubringen. Aber wenn die Taufe passiert ist, ist es aus. Ja? Dann wird der Schnitt gemacht. Und das ist schon interessant. Also das tut man nicht, wenn man gar keine Zukunftshoffnung hat, wenn die Botschaft gar nicht real ist, an die man glaubt. Das ist, denke ich, so dieser Punkt. Und das wird bestätigt auch durch den nächsten Vers. Warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? Der Apostel Paulus hat ja die Botschaft verkündigt in verschiedenen Orten und hat zum Beispiel in Lystra hat er sich prügeln lassen müssen, war halbtot vor der Stadt gelegen und dann steht er auf und geht in die nächste Stadt und verkündigt genau dieselbe Botschaft wieder. Ja? Er hat also die größten Leiden und Gefahren auf sich genommen, um diese Rettungsbotschaft zu verkündigen. Und wenn er gar keine Hoffnung des jenseitigen Lebens gehabt hätte, dann hätte er natürlich gesagt, ja, ich schon mein kostbares Leben lieber, ich genieße es noch ein bisschen. Ich werde doch nicht so dumm sein und sterben für diesen Glauben, wenn es gar keine Zukunftshoffnung gibt. Das macht er hier deutlich. Der Apostel Paulus hatte immer wieder Situationen, wo er sein Eigenleben in den Tod geben musste, wo er dem Tod ins Auge sehen musste. Im 2. Korintherbrief finden wir das auch. Er hat in Ephesus, wahrscheinlich meint er hier mehr die aufgehetzte Volksmenge, mit der er da zu kämpfen hatte. Alle diese Dinge hätte er nicht tun brauchen.